Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa am heutigen 12. Mai 2014. Im Studio für euch verantwortlich für die Sendung ist Fabian. Inhaltlich geht es heute um die Überwachung in Europa, beziehungsweise am Präzedenzfall Spanien wollen wir mit Matthias Monroy herausfinden, wie die Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern im Internet heute funktioniert. In unserem zweiten Beitrag nach den Nachrichten gegen Ende des Magazins beschäftigen wir uns mit dem Kollektiv Roam Europe, eine Gruppe von Menschen, die sich gegen die Zwangsräumungen von Roma-Siedlungen in Frankreich wendet, die auch unter dem sozialistischen Präsidenten François Hollande ungebremst weitergehen. Jetzt aber zunächst einmal die Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Landesweite Aktionen in den Bankfilialen von Ibercaja. Für die geräumten Familien des Nachbarinnenkollektivs Corala La Utopia, für alle Familien, die im Begriff sind, geräumt zu werden und für die Verteidigung sozialer Mieten soll bei Ibercaja heute in ganz Spanien angeklingelt werden. Die Forderungen sind das Zurückziehen der Anklage und Einstellung der Prozesse von Ibercaja gegen alle Geräumten. Die Einstellung jeglicher Räumungsklagen, die von Ibercaja initiiert wurden, außerdem die Übernahme der Kosten der Umsiedlung der Familien, sodass die Kommune das Geld in sozialen Wohnraum investieren kann. In einem Aufruf wird daran erinnert, belegte Brötchen und frische Unterwäsche mitzubringen, denn der Tag werde lang. Ziel ist es, den Betrieb der Bankfiliale auf friedliche Art und Weise zu blockieren, denn, Zitat, wir erlauben es nicht mehr, dass mit dem Leben von Menschen spekuliert wird, so die Ankündigung in den sozialen Netzwerken. In Spanien werden täglich 184 Räumungen durchgeführt, etwa 3,4 Millionen Wohnungen und Häuser stehen leer. Eduardo hat die Aktion mit angestoßen.
Toque Ibercaja es una propuesta de acción, ¿no?
Das ist ein Vorschlag, aktiv zu werden. Als Corala La Utopia geräumt wurde und vor dem Rathaus kampierte, diese schreckliche Situation mit der Kommune, da gab es so viele Solidaritätsbekundungen über die sozialen Netzwerke. Aber die Leute wollten mehr tun. Das ist also eine Unterstützerinnen- und Unterstützeraktion, aber nicht nur. Ibercaja ist eine gerettete Bank, also ein Akteur, der für die Krise verantwortlich ist. Wir sind alle die Leidtragenden.
Que sufren las familias de este país, que sufrimos todas, ¿no?
90% der Bevölkerung sagt Ja zu Donetsker Volksrepublik. Das ist das offizielle Ergebnis des Referendums am gestrigen Sonntag im Osten der Ukraine. Die international nicht anerkannte Abstimmung sei in aller Eile vorbereitet worden. Eine funktionierende Infrastruktur hätte gefehlt, schreibt Spiegel Online am gestrigen Sonntag. Insgesamt hätte nicht mal die Hälfte der Bevölkerung in den Regionen Donetsk und Lugansk die Gelegenheit zur Teilnahme gehabt, heißt es weiter. Der Konflikt in der Ukraine wird heute auch beim Treffen der EU-AußenministerInnen unter dem Vorsitz der Außenbeauftragten Catherine Ashton Thema sein.
Hungerstreik auf dem Alexanderplatz. Die 14 Geflüchteten befinden sich seit Samstag, dem 3. Mai, im Hungerstreik für die Einstellung aller Abschiebungen, die dauerhafte Anerkennung des Aufenthalts und die Aufhebung der Dublin-Verträge. Da sich niemand von den zuständigen Behörden mit ihnen in Verbindung gesetzt hat, haben die Protestierenden vergangene Woche beschlossen, fortan auch keine Flüssigkeit mehr zu sich zu nehmen. Jeder von ihnen wurde bislang schon einmal im Krankenhaus behandelt. Die Gruppe ist der Willkür der Polizei ausgesetzt. Sie wird von Passantinnen und Passanten rassistisch beleidigt und von der Politik ignoriert. Die Berliner Senatorin Dilek Kolat bezeichnete die Forderung gar als Erpressung. Nun haben Unterstützerinnen und Unterstützer eine Petition, gerichtet an Bundesinnenminister Thomas de Maizière, gestartet, mit der Aufforderung, die durststreikenden Asylsuchenden vom Alexanderplatz nach § 23 des Aufenthaltsgesetzes als Geflüchtete anzuerkennen. Der Innenminister selbst ist derzeit mit dem Entwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbedingungen beschäftigt. Dieser soll die gesetzliche Grundlage dafür liefern, Asylsuchende festzunehmen und schnellstmöglich abzuschieben. Pro Asyl kritisiert, dies sei ein gigantisches Inhaftierungsprogramm.
Erneut Dutzende Tote auf dem Mittelmeer. Als am Dienstag ein Boot vor der libyschen Küste kenterte, ertranken mindestens 36 Menschen. Allein am Sonntag wurden 24 Leichen an den Stränden um den Ort Garabuli geborgen. An Bord des gekenterten Bootes waren 130 Personen aus Mali, Kamerun, Ghana, Gambia und Burkina Faso. 52 von ihnen konnte die Marine retten, 42 werden noch vermisst. Die Suche wird derweil fortgeführt. Am Samstag nach der Katastrophe kündigte Libyens Innenminister Salih Matzek an, Tripolis würde MigrantInnen dabei helfen, Europa zu fluten, wenn es Libyen nicht bei der Bekämpfung illegaler Einwanderung aus anderen afrikanischen Ländern helfen würde. Libyen ist aufgrund seiner Lage seit Jahren eine Art Durchgangsland für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Seit Anfang des Jahres haben 22.000 Menschen den gefährlichen Weg gemeistert und sind in Italien gelandet.
Big Brother Made in Brüssel. Ab Oktober nächsten Jahres soll jedes neue Auto, das in der EU verkauft wird, mit einer Vorrichtung, welche die Bewegung des Fahrers oder der Fahrerin dokumentiert, verwanzt werden. So will es die Europäische Kommission. Ähnlich wie eine SIM-Karte im Handy wurden die sogenannten Tracker-Chips entworfen, um den jeweiligen Standort des Fahrzeugs dem Rettungs- oder anderen Notdiensten zu übermitteln. Die britische Regierung in London sagte in einem Statement, die Vorrichtung, die im Königreich bekannt ist als E-Call, sei für schnelle Hilfe bei Unfällen recht nützlich, aber es würde auch den Preis eines Fahrzeugs um etwa 100 Pfund in die Höhe treiben. Außerdem äußerte sie die Befürchtung, Polizei und Versicherung könnten sich das Modell abgucken und die Bürgerinnen und Bürger bei jeder ihrer Bewegung beobachten. Großbritannien versucht nun, den Vorstoß um 2 Jahre hinauszuzögern.
Jugendliche Arbeitsmigration in Europa, Chance oder Krisensymptom. Noch nie war die Jugendarbeitslosigkeit in der EU so hoch. Manch einer nennt die 18- bis 30-Jährigen die verlorene Generation. Im Frühjahr dieses Jahres haben Alumni des Europäischen Jugendparlaments aus ganz Europa Empfehlungen für die Europäische Kommission ausgearbeitet. Heute Abend um 18 Uhr werden in Berlin bei einer Debatte Fragen wie: Kann Mobilität dazu beitragen, die Jugendarbeitslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen, mit Kandidierenden der deutschen Parteien zur Europawahl diskutiert.
Die bärtige Lady macht das Rennen in Kopenhagen. Aus dem Eurovision Song Contest am Wochenende ging die österreichische Travestiekünstlerin Conchita Wurst als Siegerin hervor. Bei der Veranstaltung wurde der russische Beitrag vermutlich wegen der homophoben Gesetzgebung Putins ausgebuht. Angeblich ein Novum in Kopenhagen. Die Auszeichnung hat wie jedes Jahr eher eine politische als eine künstlerische Botschaft. Russische Politiker prognostizieren indessen das Ende Europas, ob der Diva mit Vollbart.
Legale Rasterfahndung in sozialen Netzwerken. Die Polizei fischt im Graubereich der öffentlich zugänglichen Informationen im Internet. Dazu gehören auch soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter. In Spanien haben diese Nachforschungen schon zu konkreten Verhaftungen geführt. Aus diesem Grund haben wir uns mit dem Journalisten Matthias Monroy über das Profiling der Behörden im Internet unterhalten.
Du hast vergangene Woche oder schon vor 10 Tagen einen Artikel veröffentlicht über die spanische Guardia Civil und ihre Operation Spinne. Dort wurden 21 Personen festgenommen auf der Grundlage von Facebook- und Twitter-Postings. Kannst du nochmal den Kontext kurz erläutern von dieser Aktion in Spanien?
Ja, die Leute wurden festgenommen, weil sie den Terrorismus verherrlicht hätten. Als Tatwaffen wurden Twitter und Facebook genannt, also gemeint ist, dass sie eben Postings gemacht haben in sozialen Netzwerken. Interessant ist, dass die Leute sich ja offensichtlich jetzt nicht untereinander kennen, also vielleicht einige schon, andere nicht, aber die Ermittlungen werden, soweit ich das rekonstruieren kann, eben auch wegen Terrorismus geführt, und Terrorismus gehört ja normalerweise, dass man sich miteinander verabredet, das scheint ja aber jedenfalls keine Rolle zu spielen. Und zuständig für diese Ermittlungen oder den Zugriff war die Guardia Civil, wie du gesagt hast. Man muss vielleicht dazu nochmal sagen, dass die Guardia Civil eine Gendarmerie ist, also keine Polizei, sondern sie übernehmen zwar Aufgaben der öffentlichen Sicherheit, unterstehen aber letztlich dem Verteidigungsministerium. Das finde ich in dem Kontext nochmal interessant.
Jetzt ist diese Geschichte mit Facebook und Twitter natürlich eine etwas neuere. Ich meine, soziale Netzwerke sind jetzt auch nicht von gestern, aber immerhin die letzten 5 Jahre hat es da eine stärkere Dynamik entwickelt. Das Internet ist aber jetzt schon ein bisschen älter. Gibt es denn Fälle jetzt in Spanien, wo man schon auch das aus früheren Zeiten kannte, wo jetzt jemand einen Blog betrieben hat oder eine Website, dass die Leute dann wegverhaftet wurden? Oder geht es jetzt wirklich um eine neue Dimension mit den sozialen Netzwerken?
Na, das kann man im Moment meines Erachtens auch noch nicht sagen, weil die Frage ja so ein bisschen ist, wie wurden die Daten denn erhoben? Also bekannt ist zum Beispiel, dass die katalonische Polizei der Regionalregierung, das sind die Mossos de Esquadra, nennen die sich, dass die letztes Jahr, also mindestens seit letztem Jahr, Dossiers über Aktivistinnen und Aktivisten führen und dafür die Twitter-Accounts der Leute auswerten. Das ist insofern interessant, als dass es sich um politische Gruppen oder Einzelpersonen handelt. Und da wird halt quasi in einer also langfristigen Beobachtung sozusagen geguckt, was die auf Twitter machen. Das Ganze wird dann in so Analysen festgehalten. Und das ist rausgekommen, weil, also eine Zeitung hatte da recherchiert und es ist dann auch quasi rückwirkend rausgekommen, dass auch eine Gruppe aus Barcelona da observiert wurde von alten Leuten, die sich zur Stadtteilpolitik organisieren. Die sind auch spanienweit bekannt als ein Haufen tüdeliger Männer und Frauen, die eine wirklich gute Stadtteilpolitik machen und die jetzt überhaupt nicht als radikal gelten können eigentlich. Aber solche Gruppen wurden eben auch erfasst. Andere Gruppen hatten sich mit Krisenprotesten beschäftigt, Zwangsräumungen oder Proteste gegen Autobahngebühren etc. Und in diesem Kontext sind auch Journalistinnen und Anwältinnen ausgeforscht worden.
Jetzt ist Spanien ja nicht gerade bekannt für seine zimperlichen Polizeimethoden. Auch da ist noch viel Erbe der Diktatur da und auch die Polizei hat sich da noch nicht wirklich reformiert. Ist das jetzt aber ein Sonderweg, jetzt diese Überwachung, diese wirkliche Profilbildung in sozialen Netzwerken, oder ist das auch aus anderen europäischen Ländern bekannt?
Also ein Sonderweg ist das keinesfalls, im Gegenteil. Es gibt auch entsprechende Forschungsprojekte, wo zum Beispiel in einem Fall die besagten Mossos de Esquadra aus Barcelona federführend sind. Das ist ein Projekt, an dem sich auch das Bundeskriminalamt beteiligt. Und da geht es darum, die Postings, also die Kontrolle von Postings in sozialen Medien zu automatisieren, also eine Plattform zu entwickeln, die quasi verschiedene Social Media abgrast und dort Auffälligkeiten sucht. Und dann, das geht halt so, dass man eben eine Software meinetwegen programmiert, nicht nur nach bestimmten Suchbegriffen, sondern auch zum Beispiel gucken, beziehen sich die Postings eher auf die Vergangenheit oder die Zukunft, ist da also ein bestimmtes Verhalten zu erwarten. Beispielsweise, also man will regelrecht in die Zukunft gucken, Prognosen entwickeln. Das funktioniert dann so, dass beispielsweise ist ja bekannt, dass Tweets bei Twitter beispielsweise auch mit Geotagging versehen werden können. Das bedeutet also, dass man weiß, wo wurde der Tweet versandt. Und das kann man abschalten übrigens, sei an dieser Stelle mal angemerkt. Und so kann halt quasi auch Menschenansammlungen gefunden werden. So kann eben quasi auch geschaut werden, braut sich da in der Nähe eines Stadions irgendwas zusammen beispielsweise. Und an diesem Forschungsprogramm sind verschiedene Länder beteiligt, also verschiedene Polizeien auch verschiedener Länder, ein paar Softwarefirmen und so weiter. Es gibt mehrere dieser Programme allein auf EU-Ebene. Also die sind so ein bisschen, eins soll sich mit Terrorismus beschäftigen, eins mit organisierter Kriminalität. Alle versuchen sozusagen den Blick in die Glaskugel. Und auch das ist nicht alles. Ich habe jetzt also nur mal kurz die Programme der EU umrissen. Es gibt auch etliche private Anbieter. Es gibt so einen Physiker oder Informatiker, der dafür bekannt ist, seit Jahren so eine große Datenbank aufzubauen, in die er alle möglichen Informationen aus Zeitungen, Blogs, Webseiten, also öffentlich zugänglichen Quellen und eben Social Media füttert und aufgrund derer sozusagen als statistische Basis dann Ereignisse in der Zukunft vorausgesehen werden könnten. Dann ist bekannt, dass Google und die CIA, also eine Unterfirma von der US-amerikanischen Geheimdienst CIA, zusammen so ein Konsortium gegründet haben, die eben auch genau das versprechen, dass man eben öffentliche Quellen im Internet, das gibt den Fachausdruck Open Source Intelligence, also Aufklärung öffentlicher Quellen, dass die also Dienste anbieten, quasi aus dem Internet Informationen zu saugen und eben intelligent zu verarbeiten, dass man dann Straftaten oder bestimmtes Verhalten vorhersehen kann.
Das sind ja jetzt alles, wie du schon gesagt hast, öffentliche Quellen, also gerade diese Ansammlung von Menschen oder sowas, die ließen sich ja auch aus anderen Daten rekonstruieren. Wenn man jetzt zum Beispiel Verbindungsdaten von Handys nimmt, dann hat ja im Prinzip jeder und jede hat ja einen Peilsender mit sich rumlaufen, da könnten die das auch rausfinden. Ist das jetzt, kann man da sagen, das ist eine Antwort der sogenannten Sicherheitsbehörden auf stärkere Datenschutzbestimmungen oder einen kritischeren Umgang mit Datenschutz? Also versuchen sie jetzt einfach das, was sie vielleicht anders nicht so einfach machen können aus legalen Gründen, das mit öffentlichen Quellen wie jetzt Twitter zu machen, und das scheint ja rechtlich eigentlich völlig in Ordnung zu sein, öffentliche Quellen zu analysieren.
Du hast den Finger auf den richtigen Punkt gelegt, denn also um jemand mit einer selbst mitgeführten Ortungswanze, nämlich dem Handy, verfolgen zu dürfen, braucht es einen richterlichen Beschluss. Also man kann den Leuten sogenannte stille SMS schicken, kann dann quasi abfragen, in welchen Funkzellen hat sich die Person wann bewegt beispielsweise. Aber also es ist eine Hürde eingebaut, sagen wir mal. Im Bereich der öffentlichen Quellen gibt es das so nicht und natürlich erst recht nicht, wenn private Firmen diese Dienste anbieten, auch wenn sie diese Dienste dann Behörden anbieten. Das ist allerdings eine Grauzone, denn gewöhnlich dürfen Polizisten das nicht, über eine bestimmte Person Daten zusammenzutragen. Also nach deutschem Recht, soweit ich das kenne, ist es so, dass das im Prinzip ein Profiling gleichkommt und man darf also im Prinzip, also ein Polizist darf im Prinzip nicht im Internet einfach mal eine Stunde lang nach einer bestimmten Person googeln. Wenn überhaupt, ist das nur in konkreten Ermittlungen zulässig. Also bei den Geheimdiensten mag das nochmal was anderes sein. Aber zusammengefasst, das Ganze ist reglementiert, es gibt bestimmte Vorgaben, die aber im Bereich von Social Media dann quasi umgangen werden. Man muss auch dazu sagen, da geht es ja dann nicht nur um bestimmte Personen, sondern auch um Ereignisse, die womöglich bevorstehen könnten. Also verabreden sich da gerade bestimmte Leute zu irgendwas, was als Straftat gewertet wird, meinetwegen ein unangemeldeter Protest oder ein Protest, der sozusagen auch mal, wo auch mal irgendwie Steine auf irgendein Ministerium fliegen könnten oder sowas, um dann quasi zu gucken, und wer waren diese Leute, die sich da verabredet haben. Also das ist in dem Sinne ja nicht so ein Profiling oder so eine Rasterfahndung, wie sie jetzt quasi in der beschriebenen Situation mit dem Anpeilen des Handys verbunden wäre.
Frankreich hatte Sarkozy 2010 mit diskriminierenden Diskursen und einer Politik der Zerstörung von informellen Siedlungen eine Hetze gegen Roma angefangen. Nach dem Regierungswechsel 2012 erhofften sich Medien und Menschenrechtsorganisationen weniger Repression gegen Roma und mehr Bemühungen des Staates, die Grundrechte dieser prekarisierten Bevölkerung zu wahren. Doch der damalige Innenminister und gegenwärtige Premierminister Manuel Valls linderte kaum die Rhetorik. Stattdessen stieg unter ihm die Zahl der Räumungen von informellen Siedlungen sogar weiter an. Radio Dreigland sprach mit François Loret, der sich in einem Kollektiv in der Pariser Region für Roma einsetzt. Das Rome Europe Kollektiv des Val Maboulet unterstützt seit 2 Jahren die schätzungsweise 800 Bulgarinnen, Rumäninnen und osteuropäischen Roma, die sich auf dem Gemeindegebiet von Champs-sur-Marne niedergelassen haben. Auch dort ist die Repression gegen Roma stark. Die kommunistische Bürgermeisterin ließ kurz vor der Kommunalwahl illegal und ohne Absprache mit Polizei und Präfektur ein Slum zerstören. In diesem Teil des Interviews geht es hauptsächlich um die Arbeit des Kollektivs. Weitere Teile werden folgen.
Unser Kollektiv s'appelle le Collectif Rome Europe du Val Maboulet, parce que donc on est membre.
Das Rome Europe Kollektiv des Val Maboulet ist Teil des überregionalen Rome Europe Kollektivs. Diese Struktur versammelt ehrenamtliche, politische und gewerkschaftliche Aktivistinnen und einfache Bürgerinnen. Es ist vor 2 Jahren entstanden, als wir mit der ersten Zwangsräumung einer Roma-Familie konfrontiert wurden, die bei uns um die Ecke wohnte. Es war ein sehr kleines Slum. Es gab höchstens 20 Personen, inklusive den Kindern. Wir waren alle Zeuginnen dieser Räumung durch die Polizei und wir wurden alle, gelinde gesagt, schockiert. Danach haben wir gesagt, wir können sowas nicht zulassen. Wir können nicht bei so etwas zusehen, ohne zu reagieren. Und so ist das Kollektiv entstanden.
War es die erste Zwangsräumung oder hatten sich Roma zum ersten Mal auf dem Gemeindegebiet niedergelassen?
Es war nicht das erste Mal, dass sich Roma auf dem Gebiet niederließen. Aber es war das erste Mal, dass wir diese Bevölkerung entdeckten, die weder die einen noch die anderen kannten. Weil wir bereits in einigen Bewegungen aktivistisch tätig waren, setzte sich ein Verein mit uns in Kontakt, das diese Bevölkerung auf der medizinischen Ebene begleitete. Sie sagten, hier gibt es Familien, es wäre gut, wenn ihr uns helfen könntet. Es gab ein erstes Treffen an einem Nachmittag Ende September. Die Familie empfing uns äußerst gut. Und 3 oder 4 Tage später riefen sie uns um 7 Uhr morgens an. Kommt schnell, die Bullen sind da. Sie sind dabei, alles zu zerstören. Es kam also ziemlich unerwartet und war eine sehr gewaltsame Erfahrung für alle. Aber dadurch konnte das Kollektiv um eine gemeinsame Basis entstehen, nach dem Motto, es kann nicht sein, dass man Menschen sowas antut. Danach haben wir bemerkt, dass es auch andere Roma-Familien auf dem Gemeindegebiet von Champs-sur-Marne gibt, wo wir aktiv sind. Durch verschiedene Gespräche haben wir erfahren, dass es schließlich um die 800 Roma, beziehungsweise Rumänen, Bulgaren und Roma auf der Gemeinde Champs gibt. Wir haben also verstanden, was es für eine riesige Arbeit darstellen würde, aufgrund der zahlenmäßig bedeutenden Bevölkerung und ihrer gewaltigen Probleme.
Wie viele seid ihr ungefähr im Kollektiv?
Wir sind etwas über 100 auf einem Mailverteiler, wo wir Informationen verbreiten und wo es Diskussionen gibt. Vor Ort sind wir rund 25 Aktive, die in die Slums gehen, den Menschen helfen und sie bei den Prozessen begleiten. Es sind viel weniger, aber es ist nicht schlecht, weil diese Zahl gestiegen ist, seit das Kollektiv entstanden ist. Um auf unsere Zielsetzung zurückzukommen, es geht darum, diesen Familien bei allen Problemen zu helfen, mit denen sie konfrontiert werden, sei es mit der Gesundheit, der Schule, dem Recht, der Verwaltung und so weiter. Diese Arbeit beschäftigt uns sehr viel. Daneben versuchen wir auch, eine Begegnung zu ermöglichen. Denn heute gibt es ganz klar eine rassistische Logik um die Roma herum. Aber es liegt daran, dass wir sie nicht kennen. Das heißt, es ist die pure, blöde und böse Reaktion des Menschen, der selbstbezogen lebt. Deswegen dachten wir, dass es die Sache in Bewegung setzen könnte, wenn wir daran arbeiten, dass sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen begegnen, austauschen, einander kennenlernen und dass sie letztendlich feststellen, dass wir doch nicht so unterschiedlich sind und dass wir alle Menschen sind. Also haben wir Ausstellungen, festliche Abende, Diskussionsabende, Filmabende organisiert. Und zu unserem eigenen Erstaunen haben wir jedes Mal ein volles Haus gebracht. Diese Frage wird also momentan politisch getragen, weil sie den Interessen von einigen dient. Aber es besteht meines Erachtens eine absolute Diskrepanz zwischen diesem Diskurs und der Bevölkerung, die auch mit diesen anderen Bevölkerungsgruppen konfrontiert wird. Die Leute merken, zwischen dem rassistischen bis beinahe faschistoiden politischen Diskurs und der Wirklichkeit vor Ort stimmt etwas nicht. Wenn man die Leute sieht, die im Elend leben, in schwierigen Bedingungen Wasser holen gehen oder betteln, Und wenn man mit ihnen spricht, merkt jedes Individuum, dass man uns Quatsch erzählt. Mein Eindruck ist also, dass es heute eine echte Neugier in der Bevölkerung gibt. Nicht die ganze Bevölkerung, aber ein Teil davon. Um es zu verstehen und das zu hinterfragen, ob der mediale Diskurs die Wirklichkeit darstellt oder uns einen politischen Diskurs serviert, der bestimmten Interessen dient.
Konnte es eine Solidarität zwischen der Nachbarschaft und den Slums schaffen?
Die Solidarität ist momentan sehr schwierig. In Shang haben sie sich momentan in den Wäldern niedergelassen. Diese Wälder stehen unter Naturschutz und sind in diesen Tagen äußerst sympathisch mit der Sonne, um am Wochenende spazieren zu gehen. Aber diese Bestallungen stören die Leute. Es ist nicht immer so sauber wie möglich. Dass sich aber die Bürgermeisterin weigert, den Müll abzuführen, muss er wohl irgendwo gelagert werden. Deswegen entstehen heute ganz klar Spannungen mit der Nachbarschaft. Auch wenn wir nicht die gesamte Nachbarschaft in einen Topf werfen wollen. Es gibt welche, die an den politischen Diskurs angebissen haben. Es gibt welche, die sich Fragen stellen und es gibt eine dritte Kategorie, die ihnen helfen. Oft machen sie es sehr unauffällig. Unter der Hand bringen sie ihnen etwas zu essen, Wasser, Klamotten. Diese Leute sehen wir nicht. Und sie haben sich unserem Kollektiv nicht angeschlossen. Sie helfen ihnen in einer individuellen Vorgehensweise und verstecken sich dabei. Auch vor ihren Nachbarn und Nachbarinnen.
Ist die Vorgehensweise eures Kollektivs rein humanitär und juristisch? Oder ist eure Vorgehensweise auch kämpferisch und beanspruchend gegenüber der Gemeinde und der Staatsgewalt?
Es gibt Verschiedenes. Die Begleitung ist eine schwere und langwierige Arbeit, die uns viel Zeit kostet. Momentan arbeiten wir viel mit ihnen über den Zugang zur Beschäftigung. Denn seit dem 1. Januar dürfen sie arbeiten, wie jeder und jede EU-Bürgerin, die sie sind. Aber die alleinige Tatsache, dass ihnen dieses Recht geöffnet wurde, reicht nicht aus, um die Denkweisen zu ändern. Daran müssen wir viel arbeiten. Und ihnen fehlen vor allem Kenntnisse über den Arbeitsmarkt. Bislang hat ein Teil von ihnen gearbeitet, schwarz gearbeitet. Die Bedingungen sind 13 bis 14 Stunden täglich für rund 30 Euro täglich. Ja, das ist verrückt. Also nutzt die Anwesenheit der Roma in Frankreich auch manche Privatinteressen von Firmen, die sehr gut von ihnen profitieren. Die Öffnung des Arbeitsmarktes und die Tatsache, dass sie im rechtlichen Rahmen fallen, mit Werkzeugen wie dem Lebenslauf und die Anmeldung bei Zeitarbeitsfirmen, ändert nun die Gesamtlage. Nichtsdestotrotz ändert sich die Mentalität der Leute nicht, die sie anheuern möchten. Es sind Menschen, die im Bausektor gearbeitet haben und die nicht unbedingt anerkannte Abschlüsse oder Qualifikationen besitzen. Es ist also sehr einfach, sie auszubeuten. Das ist das Paradoxe daran. Neben dieser Begleitarbeit sind wir natürlich auch in einer Forderungslogik. Aber es geht uns nicht nur um Forderungen und darum, lasst sie leben oder sonst was zu schreien. Es geht darum, mit den lokalen Volksvertreterinnen Lösungen zu erarbeiten, die eine nachhaltige Eingliederung in der Gesellschaft ermöglichen werden. Denn entgegen dem, was Manuel Valls sagt, ist es heute sowieso ihr einziges Vorhaben, in Frankreich zu bleiben und hier arbeiten zu können, dass ihre Kinder zur Schule gehen und dass sie sich hier niederlassen und angemessen leben können. Ihre gesamte Zukunft beruht auf der Zukunft ihrer Kinder. Seit der Gründung unseres Kollektivs versuchen wir also, die gesamten Beteiligten an einen Tisch zu bekommen. Heute steht fest, dass nichts herauskommen wird, solange wir nicht die Lokalpolitiker und Lokalpolitikerinnen auf unserer Seite haben. Aber das ist eindeutig fehlgeschlagen. Das heißt, in den letzten 2 Jahren haben wir uns einmal mit der Bürgermeisterin von Shang getroffen, 2 Wochen vor den Kommunalwahlen. Aber das war es. Da hat sie uns gesagt, dass es am ersten Kommunalwahlsonntag kein Roma mehr auf ihrer Gemeinde geben würde. Das ist absoluter Unsinn. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, vollkommen illegal ein Slum zu zerstören. Das wird also zu einem Gerichtsverfahren führen. Es ist also verrückt. Seien es die Politikerinnen des Departements oder Lokalpolitikerinnen im Gemeindeverband, keiner und keine wollte uns auch nur einmal treffen. Es ist unglaublich, trotz der vielen Briefe. Wir haben die Präfektin einmal getroffen, weil mich Vereine eingeladen hatten, die mit Sans-Papier arbeiten. Aber sonst haben wir sie nicht mehr treffen können.
Das war's für Fokus Europa am heutigen 12. Mai 2014. Verantwortlich für die Sendung war Fabian und die Musik kam von Sascha Pongratow und ist auf jamendo.com für euch nachzuhören und runterzuladen.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.